Dieser Fonds beantwortet drei Fragen. Wo kommt die Energie her? Wie bringen wir sie von A nach B? Und wie gehen wir mit ihr um? Diese Fragen, die werden wir auch in 20 und 30 Jahren noch haben. Die Antworten werden andere sein. Die Antworten zu geben, das ist eigentlich unser Job.
The Portfolio People.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zukunft gehört denen, die aus der Vergangenheit lernen. Unser heutiger Gast, Dirk Zabel von TBF, hat in der Corona-Krise eine harte Lektion gelernt und daraus seine Lehren gezogen. Was TBF falsch gemacht und, noch viel wichtiger, welche Schlüsse man daraus gezogen hat, das verrät Dirk gleich im ausführlichen Gespräch. Außerdem sprechen wir darüber, wie sein Energiefonds TBF Smart Power die Palette der Energiewende nutzt. Freuen Sie sich auf ein Gespräch über Anpassungsfähigkeit und die Kraft der Kurskorrektur. Machen Sie sich bereit für eine spannende Reise. Doch vorher noch kurz zur Werbung.
Der Infrastructure Debt Fonds Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation, kurz Bridge, finanziert Infrastrukturprojekte mit ökologischem Mehrwert. Er zählt zu den 10 weltweit führenden Plattformen für Infrastrukturfinanzierung. Ist europaweit der größte unabhängige Anbieter und hat sich schon auf die Energiewende konzentriert, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Dieses Jahr feiert Bridge sein 10-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2014 wurden Investitionen von mehr als 6 Milliarden Euro strukturiert und für Infrastrukturfinanzierungen bereitgestellt. Die Projekte in mehr als 20 Ländern und Sektoren sind breit gestreut. Investiert wird beispielsweise in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, digitale Infrastruktur, Versorger mit Fokus auf Dekarbonisierung und umweltfreundliche Mobilität. Derzeit wird der sechste Bridge-Fonds, Bridge 6, mit drei verschiedenen Strategien aufgelegt. Dieser Fonds strebt ein Kapitalvolumen von 2,5 Milliarden Euro und Renditen, je nach Besicherung, zwischen 6 und über 11% an. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter admon-de-rothschild.com.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Dirk, du bist fast 10 Jahre bei TBF. Fühlt sich das eher wie ein Sprint an oder wie ein Marathon?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, fast sowohl als auch. Ist irgendwie ein bisschen abgedroschen vielleicht, aber
42 Kilometer Sprint klingt richtig anstrengend.
Ja, genau. Wenn du dann aber auf der anderen Seite an einen Ultramarathon denkst, ist 42 Kilometer ja nur ein Teil der Strecke. Und ähnlich ist es, glaube ich, bei TBF auch. Ich habe viel erlebt, wir haben viel gemacht, wir haben einiges auf den Weg gebracht, wir haben Höhen und Tiefen durchschritten und von daher ist die Zeit unheimlich schnell vergangen.
Verrate mir mal kurz für alle, die das nicht kennen, wofür steht TBF überhaupt?
Rein von der Abkürzung her ist es tatsächlich der Ursprung, damals als der Peter Dreide das Unternehmen gegründet hatte, er wollte gerne drei Buchstaben haben und es gibt einen Song, der heißt The Bright Future. Und so ist TBF zustande gekommen. Ja, und als Haus selber stehen wir für aktives Management.
Verrate uns doch mal, wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Oh, mein typischer Arbeitstag. Erstmal klingelt meistens so gegen kurz nach 6 mein Wecker. Wenn ich zu Hause bin, frühstücke ich immer mit der Familie. Das ist eine wertvolle Zeit, die wir da einfach gemeinsam haben. Auch wenn manchmal der eine oder andere sehr müde ist am Tisch. Aber das ist für uns wichtig. Und ich bin in aller Regel so zwischen 7:30 und 8 im Büro, bereite den Tag vor. Und ja, und dann gibt es eigentlich keinen typischen Tag. Einfach deswegen, weil klar, auf der einen Seite hat man Videomeetings mit Investoren, dann haben wir natürlich irgendwie auch Akquisitionsgespräche, dann haben wir interne Meetings, strategische Themen, die zu beurteilen sind, dann haben wir Kundenanfragen. Also das macht den Alltag schon sehr, sehr abwechslungsreich, aber auch eben so spannend. Ich würde auch gar nicht was anderes machen wollen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, wofür die drei Buchstaben TBF stehen, The Bright Future. Wofür steht ihr denn von der Investmentphilosophie?
Im Wesentlichen natürlich für aktives Management. Gut, das machen eigentlich alle aktiven Manager. Aber was unterscheidet uns und wo sind wir vielleicht ein bisschen anders? Und da würde ich mal sagen, kommt es eben auf unsere Philosophie als solches drauf an. Wir sind sehr defizil in den entsprechenden Unternehmensanalysen unterwegs. Und wenn du so willst, kann man eine Überschrift irgendwo wählen. Wir stehen für aktives Stock- und Bondpicking, denn wir wollen nicht nur eine quantitative Analyse dieser Unternehmen oder auch der Anleihen oder der Länder, in denen wir dann investieren, sondern wir wollen eben auch eine qualitative Analyse machen. Das heißt, wir sind auch sehr, sehr viel unterwegs. Also die jüngsten Features bei uns führten uns nach Kanada in verschiedene Kupferminen, die wir uns angeschaut haben. Wir haben uns in Calgary nochmal mit Öl und Gas auseinandergesetzt. Im Anschluss gab es dann ein Fieldtrip nach Indien, weil dort einfach wahnsinnig viel Bewegung ist, insbesondere auch in Energieprojekten. Dort gibt es beispielsweise das weltweit größte Energieprojekt mit Wind und Solar, das eine Fläche hat von 5-mal der Fläche von Paris. Unvorstellbar riesig. Und das sind Sachen, die wollen wir natürlich sehen. Wer ist dort unterwegs, wer produziert, wer profitiert am Ende des Tages.
Aber aktives Stockpicking machen andere. Mhm. Seid ihr irgendwie in speziellen Segmenten unterwegs? Ich meine, ihr seid eine Boutique, ihr seid kein amerikanischer Vollsortimenter. Das heißt, ihr müsst ja auch mal Sachen links liegen lassen, die andere machen, oder umgedreht andere Sachen entscheiden. Was ist da so eure Philosophie?
Das ist genau richtig. Also wir können nicht alles, und wir würden uns auch sicherlich niemals hinstellen und sagen, wir können alles. Denn das funktioniert einfach nicht. Also wir sind im Wesentlichen in den Developed Markets unterwegs, wenn wir über die Aktienseite sprechen. Also Nordamerika, Europa, Japan sind unsere Kernregionen. Wir lassen einige Sektoren links liegen, also oder nahezu links liegen. Wir verstehen Biotech nicht, das ist nicht unser Thema. Witzigerweise, obwohl wir in der Industrie sind, machen wir ganz, ganz wenig bis gar nichts mit Financials, weil auch das ein sehr, sehr spezielles Thema ist und auch unser eigener Ansatz da eher wenig hilft. So, und wo wir halt eben auch eher nicht sind, sind so Emerging Markets Aktien. So, das gucken wir uns zwar immer mal an, schauen, was wir so für Querverweise haben, aber in dem Portfolio spielt das eher keine Rolle. Was machen wir auf der Bond-Seite? Da sind wir relativ, ich sage es mal, geradlinig unterwegs. Wir konzentrieren uns auf der einen Seite auf globale Staatsanleihen, da dann auch gerne Emerging Markets, aber dann im Wesentlichen eigentlich aus den OECD-Ländern, einfach weil eine ganz andere Datenvergleichbarkeit vorhanden ist. Und auf der anderen Seite der Bonds haben wir eine sehr eventorientierte Corporate-Strategie, wo wir dann eben schauen, dass die Unternehmen, in die wir investieren auf der Corporate-Seite, sich in Übernahmeprozessen bewegen, vielleicht ein Anleiherückkauf ansteht oder, mehr oder weniger klassisch, auch Rating-Upgrades stattfinden. So, und darüber wollen wir Mehrwerte dann für die jeweiligen Portfolien generieren.
Ihr habt ja auch einen recht großen Mischfonds. Mhm. Was ist denn da so die Secret Source von TBF?
Ja, also der TBF Special Income ist unser großer Multi-Asset-Fonds, der ungefähr ein Drittel unserer Assets auch ausmacht. Was macht den so special und worum geht's? Am Ende des Tages vereint dieser Fonds so ziemlich jede Strategie und jeden Ansatz, den wir als Haus für uns gefunden haben. Heißt, wir sind sowohl auf der Aktienseite mit unterschiedlichen Strategien dort unterwegs, wir sind auf der Bondseite mit unterschiedlichen Strategien unterwegs, wir setzen aber auch sogenannte deutsche Spezialsituationen mit ein, die nochmal wieder einen ganz anderen Charakter haben und eher in großen Mischmandaten überhaupt nicht stattfinden. Das Letzte, was es auch eben special macht, ist, dass unser eigenes Risiko-Overlay dort eben Einzug hält, um das Risiko auf der, ich sage jetzt mal, Aktien-Beta 1 plus X Seite, also auf den marktnahen Aktien, dann auch entsprechend zu steuern.
Das ist euer größter Fonds, euer Flaggschiff gewissermaßen, über 400 Millionen. Der war ja auch mal viel größer, wenn wir da auch mal drüber reden. Ihr hattet da eine gewisse Durststrecke, also gerade in den Corona-Jahren oder besser gesagt danach. Erklärt das doch mal ein bisschen genauer. Was habt ihr da gemacht und wie habt ihr euch jetzt, ihr habt ja eine sehr gute Performance bei vielen Produkten, auch wieder so nach vorne gekämpft?
Ja. Erkläre ich gerne. Also am Ende des Tages ist es so, wir haben den Fonds 2012 aufgelegt und hatten bis zum Corona-Crash, so Ende 19, Anfang 2020, auch eine outstanding Performance geliefert, haben den Fonds dann tatsächlich auch bei einer Größenordnung von über 800 Millionen Assets under Management sozusagen als Fondsvolumen dann bringen können. So, und was ist damals passiert? Wir hatten auch damals schon unser Risiko-Overlay in dem Fonds integriert. So, und jetzt muss man eben bei uns unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite unser Risikomodell, was per se einfach erstmal nur sagt, wo sind wir am Markt, oben, unten, seitwärts, wie auch immer. Und wir haben daraus abgeleitet eine mögliche Absicherung unserer Risiko-Assets in dem Portfolio. So, und was ist damals eben gravierend passiert? Auch wir haben uns natürlich hinterfragt, denn wir sind insbesondere in der Zeit von, ich sage jetzt mal Mitte 2020 bis Ende 2021 einfach überhaupt nicht mit dem Markt mitgekommen. So, Wir haben uns das angeschaut, Performance-Attribution für jede einzelne Single-Strategie gemacht und festgestellt, dass die Single-Strategien alle weitestgehend funktioniert haben in dem Umfeld, wie sie eben waren. Aber unser Risiko-Overlay viel zu früh angesprungen ist und es auch viel zu schnell in eine sehr hohe Absicherung reingebracht hat. Und das hat uns eigentlich permanent in der Zeit, wo ja eigentlich der Aktienmarkt ohne Ende nur noch gestiegen ist, und wir alle erinnern uns an diese Zeit, es war ja Wahnsinn, was da ein Tag nach dem anderen All-Time High gefühlt. Und das war genau die Phase, wo wir Stück für Stück immer vorsichtiger geworden sind, sodass wir am Ende fast ein halbes Jahr lang überhaupt gar kein Aktienmarkt-Exposure mehr im Portfolio hatten. Und das hat uns die Performance gekostet. Das haben wir aber auch angepasst. Und das war auch genau eben die Erkenntnis aus der eigenen Analyse. Wir haben dann entsprechend im Portfolio-Management ein paar Dinge umgestellt. Wir haben dieses Risiko-Overlay entsprechend deutlich weniger sensibel eingestellt. Das heißt, es springt viel später an und geht auch viel langsamer in höhere Absicherungsquoten rein, sodass wir dem Fonds auch entsprechend wieder Luft zum Atmen gegeben haben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ja, und ich sag's mal so, all diejenigen, die drin geblieben sind, freuen sich heute, weil wir seither mit einer PA-Rendite über 3 Jahre von über 6% deutlich vor unseren Mitbewerbern liegen.
Wenn du da jetzt zurückblickst, also ärgern tust du dich sicher, aber hatte der Fehler auch was Wertvolles, also so ein Erkenntnisprozess, oder sagst du, nee, wäre schon trotzdem besser, wenn es nicht passiert wäre?
Also erstmal ist ein Fehler immer irgendwie doof und tut weh. Und der tat uns tatsächlich weh, eben weil auch dadurch durchaus Mittelabflüsse zustande gekommen sind. Das kann man nicht schönreden, das kann auch keiner toll finden. Auf der anderen Seite muss man sagen, Fehler sind immer gut für den Lernprozess. Und was haben wir daraus gelernt? Wir haben daraus gelernt, dass einige Prozesse innerhalb des Portfolio-Managements neu aufgesetzt oder besser aufgesetzt worden sind. Und vor allen Dingen, dass wir einen solchen Fonds eben auch diese Luft zum Atmen geben lassen müssen und nicht versuchen, sozusagen gegen den Markt zu wetten. Das darf nicht passieren. Und das ist quasi in diese Richtung gegangen. Und das konnten wir abstellen. Und da muss man aber auch so selbstkritisch sein, A, sich das einzugestehen, dass das nicht gut gelaufen ist, und B, dann logischerweise auch konsequent umzusetzen. Das haben wir gemacht, gab ein bisschen Veränderungen, wie gesagt, sowohl systematisch als auch personell. Und seither sind wir mega glücklich, dass wir das gemacht haben.
War das die herausforderndste Zeit deiner Karriere?
Ich würde sagen, ja. Ich würde tatsächlich sagen, ja. Also ich habe schon verschiedene Veränderungen in verschiedenen Häusern miterlebt. Das war insofern ein wichtiges und einschneidendes Erlebnis, weil es extrem emotional war auf der einen Seite so, und auf der anderen Seite uns halt eben auch Geld gekostet hat. So, und diese Kombination, die war schon bemerkenswert, ja.
Was würdest du denn im Gegenzug sagen, war dein bisher größter beruflicher Erfolg bei TBF? War es jetzt die Rallye danach oder war es die Aufbauarbeit davor?
Ich würde sagen, das war die Aufbauarbeit davor. Weil als ich 2015 eingestiegen bin, ich sag mal salopp, keiner uns kannte. Also es gab vereinzelt Häuser und Investoren, die uns kannten, ja. Aber wir hatten keine große Aufmerksamkeit. Unsere Fonds waren alle, wie sie da waren, viel zu klein für große Investoren. So, und das heißt, wir mussten am Anfang, ich nenne es jetzt mal ganz einfach, Türklinken putzen auf hohem Niveau machen. Also wirklich hier 50.000 einsammeln, da 10.000, da mal ein paar Sparpläne, überhaupt diese Bekanntheit hinzubekommen. Und das hat ungefähr so gute 2 Jahre gedauert. Und dann kam eigentlich der Durchbruch. Dann sind plötzlich viele auf uns aufmerksam geworden. Wir haben eben auch sehr, sehr gute Performance geliefert mit unterschiedlichen Produkten. Und so haben wir uns dann entsprechend nach vorne gearbeitet.
Neben dem Mischfonds habt ihr ja auch einen Energiefonds, den TBF Smart Power. Erzähl mal ein bisschen, was ist da die Besonderheit und welche Rolle spielt der heute? Weil du hast ja gerade gesagt, die Fonds waren damals zu klein und für die großen Investoren. Mit dem seid ihr jetzt über 100 Millionen emporgeschnellt. Das macht ja auch was mit einer Firma, oder?
Ja, definitiv. Ja, auch da haben wir lange darauf hingearbeitet, diesen Fonds entsprechend über die 100 Millionen zu bekommen. Auch da sieht man entsprechend über den Track Record, wie wir arbeiten als Haus und entsprechend auch dieses Jahr in der Top-Performance sicherlich auch uns deutlich von unseren Mitbewerbern abgrenzen. Was machen wir da und was macht den Fonds vielleicht auch so besonders an der Stelle? Erstmal ist es letztendlich ein Fonds, der die gesamte Wertschöpfungskette der Energieinfrastruktur abbildet. Und das ist jetzt nicht auf meiner Idee sozusagen geboren, sondern tatsächlich auch ein Leiter eines Private Banking Einheit sagte mal einleitend, als ich den Fonds dann im Team vorstellen durfte, dieser Fonds beantwortet drei Fragen. Wo kommt die Energie her? Wie bringen wir sie von A nach B? Und wie gehen wir mit ihr um? Und ich habe es dann insofern ergänzt, diesen Ball aufgenommen, denn man muss eins sagen, diese Fragen, die werden wir auch in 20 und 30 Jahren noch haben. Die Antworten werden andere sein. Die Antworten zu geben, das ist eigentlich unser Job. Also von daher, wir bewegen uns entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Energieflusses. Wir beschäftigen uns mit Energiequellen, mit entsprechenden Energieträgern, mit Speichermedien, mit der Steuerung, also Energiemanagement und natürlich, und das ist aktuell auch einer unserer Schwerpunkte im Fonds, der eigentlichen Energieverteilung, also der klassischen Infrastruktur, bis hin eben auch zum Verbrauch. Und da gibt es unheimlich viele Subsektoren, die alle einzeln durchaus spannend sind, aber nicht jedes oder jeder Subsektor ist aktuell eben interessant. Und das ist genau das, wo wir eingreifen.
Also habt ihr nicht so ein Klumpenrisiko, wie es dieser iShare Clean Energy, der so gefürchtet ist ja fast nach der Performance im letzten Jahr, das ist bei euch nicht zu erwarten.
Nee, ganz genau. Also da habe ich eben dieses Typische, was viele in erster Linie immer irgendwie so denken, ich habe so eine Art Clean Energy Fonds. Das ist es ja am Ende des Tages gar nicht. Clean Energy ist ein Teil, den wir für uns beurteilen und wenn wir ihn gut finden, dann investieren wir. Klammer auf, aktuell absolut untergewichtet, Klammer zu.
Aber wenn wir schon bei ETFs sind, du hast ETFs einmal dumme Investments genannt.
Ja.
Bereust du die Aussage mittlerweile oder möchtest du an der Stelle noch einen draufsetzen?
Nein, also ich bereue die Aussage überhaupt nicht. Per se ist ein ETF ein dummes Investment. Mittlerweile gibt es ja, ich hätte jetzt mal gesagt, den Modetrend, aber auf jeden Fall mal die Entwicklung, dass ETFs etwas aktiver ihr Underlaying haben. Das geht vielleicht in eine ganz gute Richtung, jetzt mal rein aus der Kostenbrille heraus. In ETF ist aber nichts Schlimmes. So, also von daher, wir sprechen auch nicht gegen ETFs. ETFs haben ihre Daseinsberechtigung. Wenn ich mal taktisch irgendwie den DAX abbilden will für ein paar Wochen, dann brauche ich keinen aktiven Manager dafür. In der Zeit kann der gar keinen wirklichen Mehrwert herausarbeiten. Für solche Sachen ist das gut. Ne? Also um eben auch mal taktische Positionen zu machen oder eben wenn ich, warum auch immer, ohnehin nur ein strategisches, langfristiges Portfolio habe, wo es mir eigentlich nur darum geht, den Markt abzubilden.
Also ist es eigentlich gar kein David gegen Goliath, sondern eher so ein Schach gegen Mensch, ärgere dich nicht, also gar nicht vergleichbar, oder?
Ja, also ich würde schon sehen, dass das einfach zwei unterschiedliche Hüllen sind oder Ideen sind, wenn man das so sagen möchte, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Ne? Also ich erinnere mich sehr gut, ich habe ja mal viele Jahre für eine Fondsplattform gearbeitet. Und damals in unserer Gründungsphase kamen diese ganzen Fonds-Discounter auf, also wo ich online ohne Ausgabeausschlag mein. Was gab es für einen Ärger, ne, von den klassischen Vermittlungsgeschäften? Ja, am Ende des Tages sind da, die haben ihre Daseinsberechtigung, es gibt Kunden, die gehen dahin. Und wenn ich eben aktiv eine Beratung anbiete, dann muss ich auch eine Beratung bieten. Und ähnlich ist es eben bei ETF und einem aktiven Fonds. Wenn ich aktiver Manager bin, muss ich auch einen Mehrwert liefern.
Wenn wir über Energie reden, reden wir irgendwie auch über Private Markets, also Infrastruktur etc. Da geht die ganze Branche gefühlt den ganzen Tag jetzt drüber. Du auch?
Nee. Nein, das ist gar nicht so unser Thema. Also per se schon mal nicht, weil wir da nicht investieren. Klar.
Könnte ja noch sein.
Könnte sein. Ich möchte da nichts ausschließen für die Zukunft. Aktuell bewegen wir uns ausschließlich in den liquiden Assets. Klar, wir gucken uns das an und für uns sind die Projekte interessant, aber nicht aus dem Aspekt der Investition, sondern aus dem Aspekt, wer baut den, wer bietet oder bringt die Kleinteile, die Transformatoren, die Kabel und so weiter und so fort, weil das sind dann wieder unsere Zielinvestments.
Dirk, was war die wertvollste Lektion deiner Karriere und kam sie mit Fanfaren oder eher als leiser Erkenntnis?
Was war die wertvollste? Ich habe viel Erfahrung gesammelt in meiner Karriere, in ganz unterschiedlichen Häusern. Ich würde es mal so beantworten wollen, umso mehr Innenpolitik du betreiben musst, umso weniger produktiv bist du. Und deswegen freue ich mich, in einem kleinen Haus zu sein, wo es ganz kurze Entscheidungswege gibt, wo wir uns kurz anrufen, sagen, wollen wir das so machen? Ja, nein. Und da geht das los.
Was war denn die große Überraschung in den vergangenen 10 Jahren, die du jetzt fast bei TBF bist, die du unterschätzt hast am Markt?
Also ich habe es unterschätzt, so möchte ich es vielleicht mal ausdrücken, dass sich in den letzten 10 Jahren der Markt unheimlich verändert hat, was die Regulatorik angeht und die Compliance angeht und daraus resultierend, wie träge häufig Entscheidungsprozesse bei Investoren ausfallen. Das kenne ich aus meinen Anfangszeiten deutlich, deutlich schneller. Man hat sich unterhalten über eine Strategie, welche auch immer das dann gewesen ist. Und wenn das Gremium oder der Gegenüber gesagt hat, okay, das passt in mein Portfolio, dann hat er das auch eingekauft. Heute musst du endlose RFPs ausfüllen, online Excel-Tabellen füllen mit Daten, wo ich noch nicht mal weiß, ob sich die jemand anguckt später. Aber es muss alles dokumentiert werden, es muss alles protokolliert werden, es muss beurteilt werden und bindet wahnsinnig viel Kapazitäten. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, jetzt auch in Richtung Dachfondsmanager, dass das etwas lähmend für die Kollegen ist.
Ja, also Dachfondsmanager sind bei euch ja, würde ich mal vermuten, eine sehr wichtige Zielgruppe. Ich glaube, da geht es oft eher um Absicherung, als dass das sinnstiftend ist, oder?
Ja, den Eindruck habe ich auch.
Blicken wir mal nach vorne. Deine Vision für TBF in 5 Jahren. To the moon oder eher so Fels in der Brandung?
Also ich glaube, das ist ein Fels, der definitiv den Mond im Blick hat. So würde ich das vielleicht mal umschreiben wollen. Wir geben uns so keine Ziele, was jetzt auf Volumen angeht, ne? So mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Deswegen sagen wir jetzt nicht, irgendwie in 5 Jahren wollen wir 10 Milliarden groß sein oder ähnliches.
Das wäre ambitioniert, ja.
Das wäre ambitioniert, aber warum nicht warum ausschließen? Sondern uns geht es darum, 2 Dinge eigentlich zu machen. Unser Portfolio-Management konzentriert sich aufs Management von den einzelnen Fonds, von den Strategien. Dort wollen wir einen guten Job machen, das heißt entsprechend Performance bringen in erster Linie, aber natürlich auch immer das Risiko mit im Blick haben. So, das ist unser erster Ansatz. Und der zweite ist, wir wollen nah bei unseren Investoren sein. Ich habe lieber 100 Kunden weniger, dafür kenne ich meine Kunden und arbeite mit denen gut zusammen und die verstehen, was wir tun und die wissen auch jederzeit, was wir machen. Und wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir beispielsweise eine Absicherung hochfahren oder dass wir die Anleihenquote ändern oder eben im TBF Smart Power, dass wir aus Solar uns verabschieden oder dass wir in bestimmte andere Subsektoren investieren, das muss ein Kunde wissen. Und da wollen wir eben ganz, ganz stark nah beim Investor sein.
Dirk, die Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle: Wenn du eine Sache von heute auf morgen in der Finanzbranche ändern könntest, was wäre das?
Ja, was wäre das? Du hattest mir das ja vor dem Podcast aufnehmen schon angedroht, dass diese Frage kommt. Und ich tue mich da wirklich schwer mit, weil eigentlich gefällt mir die Branche so, wie sie ist. Und klar, es gibt, jetzt hatten wir das Thema schon Regulatorik, ne? Ist auch immer so eine Frage, kann man irgendwas deregulieren? Aber ich würde es mal vielleicht mal ganz anders beantworten wollen. Ich hätte gerne mehr Aufrichtigkeit und Transparenz innerhalb der Branche, weil ich sehe immer wieder, dass viel Marketing betrieben wird und Dinge dargestellt werden, die wahnsinnig spannend klingen am Ende des Tages, aber nichts anderes sind als ein anderer Fonds, der vielleicht das Ähnliche macht oder was anderes macht. Aber am Ende des Tages wird da in meinen Augen einfach viel zu viel drumherum gemacht. Und ich glaube, das wäre cool, wenn wir von heute auf morgen einfach viel geradliniger in der Kommunikation alle wären.
Ich danke dir für die Einblicke in den Energiemarkt, in eure Investmentphilosophie, deinen Blick auf Fehler. Ich glaube, da können sich auch einige was abgucken. Vielen Dank.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke.